Als Prediger hat man ja immer das Privileg, nochmal alle guten Tag zu sagen und seine Freude zu bemerken. Auf beides möchte ich jetzt verzichten, weil ich bin ja ziemlich aufgeregt und auch gespannt, was Gott damit macht, mit so einer Bootsfahrt mitten auf dem Lande. Naja, wie schon vorhin bemerkt, ihr seid ja das seemännische Du gewohnt, weil ihr ja auch ein Kirchenschiff habt und damit dann durch die Zeitfahrt gemeinsam. Wir haben gestern unsere Vereinskonferenz hier unten im Keller geführt und ich bin begeistert davon, dass wir so gut von euch versorgt waren. Danke für die Suppen und Emma, danke für den ganzen Dienst, den du da getan hast. Das war perfekt. Da haben wir uns richtig gefreut, dass wir hier einchecken konnten bei euch in euren Räumlichkeiten. Ja, und einige kennen mich wahrscheinlich noch nicht. Ich bin viele Jahre das Gesicht der Elida gewesen und bin es immer noch. Bin seit 28 Jahren mit meiner Frau Reinhild verheiratet, habe zwei prächtige Söhne, eine Schwiegertochter, eine Versprochene, habe 4 Boote, habe Haufen Wassersport-Hobbys und bin mit dem Missionskutter unterwegs. Ich kann mir Zahlen nicht gut merken, aber meine Frau hat es ja schon gesagt, 30 Jahre oder 31. Ja, und ich bin in Hamburg geboren, aber das ist schon lange her, 53 Jahre. Und nun stehe ich hier als Gesicht vom Missionskutter und möchte euch meine Erkenntnisse teilen zum Thema Missionsbefehl. Wenn wir den schweren Namen Missionskutter tragen, dann müssen wir uns schon damit auseinandersetzen. Und ich dachte mir so, mein Sohn Benny hat das schon gesagt, die transportieren das mit Musik. Aber der Inhalt, der ist ja ganz einfach. Also alle Menschen sind Sünder und dann taucht die Sünde auch auf und steht dann uns vor Augen. Und das ist nicht nur bei uns Christen so, dass wir sündig sind, sondern die anderen auch. Die nennen das bloß anders. Die haben dann so auf einmal einen Fleck auf ihrer weißen Weste. Ja, die weiße Weste ist die Seele. Und der weiße Fleck, der hindert uns daran, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das wissen sie nicht. Aber jeder Autofahrer weiß, auf einmal kommt der rote Blitz und dann ist man Verkehrssünder. Geht ganz schnell. Und dann möchte man das am liebsten loswerden. Ich habe auch schon mal den Führerschein verloren für einen Monat, zu schnell gefahren und habe das keinem gesagt, erst als ich den wieder hatte. Naja, weil wir reden nicht gerne über Sünde, weil das ist unangenehm. Und dann gibt es auch bestimmte Tricks, wie wir die Sünde loswerden. Ne? Wir sagen zum Beispiel, das ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein ganz kleines Delikt. Oder das macht ja jeder. Oder manche versuchen das mit Alkohol oder mit Drogen. Und dann scheint die Sünde weg zu sein, aber taucht an einer anderen Stelle dann wieder auf. Martin Luther hat gesagt, ich versuche das Biest zu ersaufen, aber es kann schwimmen. Ja, und die Hausfrauen und die Christen, die wissen, dass jeder Schmutz sein Lösungsmittel braucht. Und der Fleck auf unserer reinen Weste, da kann man noch so lange putzen, der ist von innen. Da muss man mit dem richtigen Lösungsmittel ran. Mit Gallseife kriegt man viel weg und Farbflecken kriegt man mit Terpentin weg und Teerflecken mit Benzin oder wenn Teer auf der Hand ist, mit Butter. Ich hatte mal heißen Teer auf der Hand, da musste ich zum Arzt und da hat er eine Stunde mit Butter gereinigt und dann war der Teerfleck weg. Man hat gestaunt. Ja, und wie ist das mit unserer Sünde? Auch unsere Sünde hat ein Lösungsmittel und wir wissen, dass das Blut Jesu Christi, habe ich hier in der Tasche, Moment, das Blut Jesu Christi wäscht uns rein von aller Sünde. Euch brauche ich das ja nicht erklären, wie es geht. Auf dem Kutter muss ich dann immer erklären, wieso kann Blut dann Sünde wegwaschen? Und muss man da so ein paar Buchstaben mehr machen. Aber ihr wisst das, wenn Jesus unsere Sünde wegwischt, dann ist sie weg. Dann ist das rein. Dann haben wir eine reine Weste. Dann haben wir volle Fahrt mit der Gemeinschaft mit Gott. Und wir brauchen keine Angst haben, dass Jesus uns die Sünde irgendwann wieder auftischt, weil vergeben ist zwar nicht vergessen, aber wird nicht wieder aufgetischt, ist weg. Ja, und so ist der Inhalt von Evangelium weitersagen, immer das Gleiche. Kann man auswendig lernen. Und das Transportmittel kann sich immer ändern. Ich wollte, habe die Bibelstelle vom Missionsbefehl und so ein bisschen bin ich zusammengezuckt, was ich euch über Befehl erzählen soll, weil ich hatte 4 Jahre Bundeswehr gemacht in meiner Jugend und da war das so definiert, dass der Befehl eine Anweisung mit Anspruch auf Gehorsam ist und wird bei Nichtbefolgung bestraft. Ja, und naja, das wollen wir ja nicht, bestraft werden und Befehle entgegennehmen. Wir sind ja hier freiwillig und wenn wir in der Gemeinde arbeiten, dann ist das alles ehrenamtliches Engagement. Und dann habe ich mal in anderen Bibeln nachgeguckt und tatsächlich in der Volksbibel heißt es Auftrag. Das ist schon besser. Oder in der Basisbibel heißt es Sendung. Das gibt unterschiedliche Meinungen so zum Thema Mission. Wie fühlt sich das an? Und auf dem Kutter, da machen wir Reflexionsrunden und da haben wir genügend Zeit, da mal nachzufragen. Ah, die sind schon dran. Und da kommen manchmal auch offene Worte. Zum Beispiel, wir haben dafür unsere Missionare, die wir mit unserem Geld unterstützen und dann ist die Sache für uns erledigt. Oder, das müssen wir halt machen, sonst sind wir schlechte Christen. Oder, das ist eine Lust und Last. Oder, das gehört einfach zum Dienst dazu. Wir sind Gottes Hände, Füße und Mund. Wir tun immer zu wenig auf dem Gebiet und schlechtes Gewissen und so weiter. Und man muss aufpassen, wenn wir uns nicht zu Gott bekennen, dann bekennt er sich nicht zu uns. Also auch wieder gefährlich, wenn der ärgerlich wird auf uns. Und es gibt nur wenige, die schreien Mission, Hurra. Das sind dann die, die sich in ganz bestimmten Häfen anmelden, wo wir ganz offensiv rausgehen und christliche Aktionen machen. Also gefühlt würde ich sagen, fürchten viele Christen den Missionsbefehl, den Begriff Mission. Ich hatte den so in Erinnerung, geht hin in alle Welt und verkündigt den Völkern das Evangelium. Aber ist gar nicht so. Habe ich mich gerade verhaspelt. Das steht da gar nicht so. Das steht, geht hin in alle Welt und mache zu Völkern alle Jünger. Entschuldigung, geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten und taufet sie. Aber das ist ja noch viel schwerer, ne? Zu Jüngern machen, als einfach das Evangelium sagen und dann fertig. Ja, ist jetzt Mission ein Muss für jeden Christen oder ist das freiwilliges Engagement? Jedenfalls steht das im Imperativ Plural. Jetzt ist meine Frau, die Lehrerin, ist stolz auf mich, dass ich so eine Fachbegriffe nennen kann, Befehlsform in der Mehrzahl. Gehet hin, sagt er ja zu seinen Jüngern und im weiteren Verlauf auch zu uns. Gehet hin ist so eine Art Befehlsform. Ja, wir können mal die Bibelstelle lesen. Habe ich die da als Folie? Gehet hin in alle Welt und verkündigt den Menschen. Nee, mache zu Völkern, ja genau, so steht das da und ich habe auch sogar die Interlinear-Übersetzung bemüht und da steht auch nicht, predigt das Evangelium. Ich habe mich mit Freunden unterhalten und da hat mir einer gesagt, es gibt doch auch Evangelisten, wir haben doch nicht alle die Gabe, Evangelist zu sein oder zu predigen. Wir sind ja ein Leib und viele verschiedene Glieder und da kann ja jeder machen, was er am besten macht. Machen wir ja auf der Elida übrigens auch. Wir machen ja auch das, was wir am besten können. Ich kann am besten Boot fahren. Predigen kann ich gar nicht so gut, aber naja, das ist jetzt euer Bier, dass ich jetzt hier stehe. Ich habe mir, weil der Begriff Mission so negativ belegt ist, habe ich mir 3 Fragen gestellt. Erstens, wozu ist das gut, Mission? Und zweitens, kriegt Gott das ohne uns nicht besser hin? So eine Art, der könnte mich ja lieber in Ruhe lassen und seinen Job selbst machen. Und als drittes weiß ich natürlich, dass ich aus der Nummer nicht rauskomme. Und wozu, warum braucht er mich dann? Ich will mal den ersten Punkt erwähnen. Die Menschenleben, also wozu ist Mission gut? Die einzelnen Menschenleben, die zählen in unserem Land unglaublich viel. Ich staune immer wieder, wie viel Geld ausgegeben wird für Medizin, für Operationen, Rehas und sowas. Also ich muss gestehen, ich habe mir letztens ein Medikament, das hat der Arzt mir verschrieben, da haben 28 Hartkapseln 122 Euro gekostet und ich bin hinten rübergefallen. Ich hoffe, ich brauche die nicht regelmäßig. Aber ich weiß, das sind nicht die teuersten Pillen. Und das ist erstaunlich, was da, wenn ich dran denke, was so eine Kernspintomographie kostet. Weil meine Frau ja Lehrerin ist, sind wir privat versichert und kriegen dann die Zahlen immer dann direkt auf dem Schreibtisch. Ja, und da gibt man für Kosmetik nicht so viel aus. Also ich jedenfalls nicht. Aber auch auf See und in den Bergen, wenn da ein Mensch verloren geht, ich weiß nicht, wie das in den Bergen ist, weil ich kenne ja nur Wellenberge, aber auf See, da haben wir die Küstenwache, da haben wir die Marine und da haben wir die DGZRS, das ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die rücken sofort aus und die helfen sofort und da geht's eine Riesenmaschinerie in Gang mit Hubschrauber und Wärmekameras und die suchen die ganze Nacht, wenn einer wenn ich eine Meldung mache, Mayday, 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 Elida hat an der und der Position einen Menschen verloren, dann suchen die die ganze Nacht. Selbst wenn statistisch gesehen der Mensch schon wegen Unterkühlung ertrunken ist, dann suchen die immer noch weiter. Am liebsten, bis sie den gefunden haben. Und die kommen, die rücken auch aus, wenn man alles falsch gemacht hat. Wenn man mit dem Schlauchboot bei Sturm rausgefahren ist, ohne Schwimmweste, ne, das wäre sowas. Und vielleicht keine Seekarte dabei hat, sondern nur ein Autoatlas oder was anderes. Die fragen nicht danach, hast du alles richtig gemacht? Zeig mal deinen Führerschein. Hast du irgendwelche Segelkurse gemacht? Die fragen nicht danach, hast du einen TÜV für dein Boot? Die helfen. Die rücken auch nicht aus erst ab 5. Wenn ich sage, einer ist verloren gegangen, dann rückt alles aus. Dann haben wir die ganze Maschinerie, das ganze Revier ist dann voller Boote und Hubschrauber und die Profis, die koordinieren die Rettungssuche und die Boote, die Sportboote ringsherum, die helfen mit Suchen. Man kann jedes Auge gebrauchen mit Radar und Sonar. Das ist unglaublich, was die Menschen in Bewegung setzen für ein einziges Menschenleben. Das ist unglaublich. Im 1. Timotheus 2, Vers 4, da steht, dass es Gottes Wille ist, dass alle Menschen unbedingt gerettet werden sollen und sie im weiteren Verlauf, wenn sie dann gerettet sind, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Übrigens war das die Jahreslosung und ich habe gestaunt, ich habe mal im Internet geguckt von 1980. Ich hatte nur noch in Erinnerung, das war doch mal Jahreslosung. Ja, so vergeht die Zeit. Gott hat die Menschen zu seinem Gegenüber geschaffen. Wir sind für ihn geschaffen. Und er definiert unseren Wert mit der Wertschätzung, die er jedem entgegenbringt. Auch denen übrigens, die ihn ablehnen. Er liebt alle seine Menschlein, nicht nur die Christen. Und dafür hat er sein bequemes Himmelreich verlassen. Der hatte das wirklich gut im Himmel. Vollen Komfort. Ne? Engel haben ihm gedient und das war alles prima. Mit Gott immer zusammen, dem Heiligen Geist. Das Himmelreich hat er verlassen. Da, wo keine Schmerzen sind, keine Krankheit, kein Geschrei, keine Tränen. Wenn wir Offenbarung 20 lesen, dann können wir nur dahin schmelzen. Kriegen wir auch mal. Aber dieses bequeme Himmelreich hat Jesus verlassen für uns, um auf diese Erde zu kommen. Er hat sein bequemes Himmelreich und seine Stellung als Gott eingetauscht gegen ein Menschenleben und hat alles das, was ein Menschenleben so beinhaltet, ertragen. Schmerz, Ablehnung, Verletzung, Verrat, Hass, Hunger, ja, und das alles, was wir auch kennen. Und er hat sich die Mühe gemacht, uns die Idee vom Leben aus Gottes Sicht weiterzugeben, nahezubringen. Er wollte uns Menschen zu sich ziehen. Ja, hätte er sich nicht neue Menschen schaffen können? Also mit Noah hat er ja schon mal die Welt platt gemacht. Ich glaube, bei Mose hat er auch schon mal sowas vorgeschlagen. Aber das ist ein schlechter Plan. Sagt mal irgendwelchen Eltern, die ein Kind verloren haben, mach dir doch ein neues Kindlein. Du weißt doch, wie es geht. Schlechter Plan. Hat man sofort verspielt. Die Eltern wollen mit einem dann noch nicht weiter befreundet sein bei so einem Vorschlag. Aber wir verstehen das sicherlich, dass Eltern da sehr empfindlich reagieren. Aber Gott reagiert auch so empfindlich, weil er uns so lieb hat. Und er hat nur uns. Und uns will er lieben. Und er will sich nicht neue Menschlein machen, sondern er will uns zu sich ziehen. Das ist Gottes Art. Mission ist Gottes Art, uns zu sich zu ziehen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist Gottes Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit seinem Menschlein. Mission, weil Gott den Menschen geschaffen hat, um mit ihm eine ewige Beziehung zu haben und zu gestalten. Das ist Mission. Wichtig, wertvoll und, naja, wenn man da reinwächst, wunderbar. Aber kriegt Gott das nicht ohne uns viel besser hin? Eine Antwort, die, ja, der Punkt ist jetzt ganz kurz, ja. Gott kriegt das ohne uns besser hin. Wenn ich an die, der hat ja die vielen Engel, auch gewaltige Engel mit ganz vielen Augen und ganz vielen Flügeln. Und wenn ich die Geschichten in der Bibel lese, also wir aus der Freikirche, ich komme ja auch aus einer Freikirche und da ist mit Engellehre nicht so. Bei den Katholiken ist das eher verbreitet, Engellehre. Aber trotzdem stehen die Geschichten von den Engeln in der Bibel. Und wenn irgendein Engel den Menschen begegnet, dann werden die ganz plötzlich ganz schnell und tun das, was die Engel sagen. Meistens begegnet ein Engel dem Menschen und will gar nichts Böses, ne, singt schön, ne, und dann haben die so eine Angst, dass er erstmal sagen muss, fürchtet euch nicht, ich komme positiv, nicht negativ. Ja, zum Beispiel bei den Engeln, ihr liest das auf Folie und ich lese das hier, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Ja, und wenn wir die Geschichte weiterlesen, die haben ihre Existenzgrundlage, die Hürden oder die Herden, verlassen, um spontan mal an einer Geburtstagsfeier teilzunehmen. Das passiert, wenn Engel kommen. Oder ich denke an Jesu Auferstehung. Lesen wir mal Matthäus 28, Vers 2 bis 5. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn, das Erdbeben geschah, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Das ist doch mal ein Hammer. Also ich glaube, wenn die Engel das machen würden, dann würde das mit Thema Mission ja ganz anders laufen auf Erden, als wenn wir das machen. Ich denke auch an die Erscheinung von dem Engel im Dornbusch, wo Mose dann da stand. Der Dornbusch brannte nicht auf, er brannte nur, da war ein Engel. Ich lese im Buch der Richter von imposanten Engelerscheinungen, die die Menschen sofort angerührt haben und in Bewegung gesetzt haben. Wenn Gott den Engeln den Missionsbefehl geben würde, dann würden viele Menschen ganz schnell werden, glaube ich. Ja, also kriegt Gott das nicht besser hin. Natürlich. Und by the way, vielleicht hat er den Engeln auch den Missionsbefehl gegeben. Ich höre, dass Moslems in Träumen Jesus begegnen und auch Engeln. Also Engel sind auch in unserer Welt, auf unserer Erde immer aktiv. Aber was geht uns an, was die Engel für einen Befehl gekriegt haben? Wir müssen uns mit unserem Befehl auseinandersetzen. Aber Gott hat noch mehr Tricks. Er sagt zu den Pharisäern beim Einzug in Jerusalem, wenn meine Jünger mich nicht mehr loben, dann werden die Steine schreien. Ja, und wir wissen, dass viele in Stein gemeißelte Worte das Lob Gottes verkünden über viele Jahrhunderte allen möglichen Menschen. Aber das ist ja kein Wunder. Aber wir dürfen Gott auch zutrauen, dass er den Stein eine menschliche Sprache geben könnte. Und ein Mensch geht so daher und stolpert über einen Stein und sagt, ey, bekehr dich. Das wäre doch mal der Hammer. Ich meine, bei Bileam hat der Esel auch geredet. Warum sollten Steine nicht reden können? Unser Herr dem traue ich alle sowas zu. Und naja, deswegen glaube ich, dass Gott das, ich weiß, Gott würde das viel besser hinkriegen. Und ich würde, manchmal wünsche ich mir, dass er das ohne uns hinkriegt. Weil ich bin die größte Schwachstelle in Gottes großartigen Plan. Und er gebraucht mich. Warum ich? Ich, wo ich so oft versage, wo ich so oft nicht hinterm Ofen vorkomme, wo ich so oft meinen Missionaren Taler gebe, damit ich den Job nicht machen brauche. Und auch ich bin schon in manche Gemeinde, habe ich mich versucht einzuladen, da haben die gesagt, nee, wir haben schon unsere Missionare, die wir unterstützen. Ja, aber ich will mehr. Ich will euch. Oh nee, das geht ja auch. Ressourcen abziehen aus der Gemeinde. Oh nee, das ist ganz noch schlechter als Geld. Ja, also das ist für uns Menschen total anstrengend, uns vom Sessel aufzustehen, hinzugehen, um irgendwelchen Menschen, vielleicht welchen, die wir gar nicht kennen und die das auch gar nicht hören wollen, die frohe Botschaft zu sagen. Okay, dazu kann man sich noch überwinden. Aber wenn man da mal so ein Missionsopfer hat und dann gibt man sich richtig Mühe und erklärt ihnen das mit Engelszungen und hat so das Gefühl, wow, ich war gut. Und dann sagt er nur ganz lapidar, nee, das glaube ich nicht. Ach, dann war alles umsonst. So ein Mist. Manchmal wird man tatsächlich abgelehnt. Also oft wird man abgelehnt. Also erfahrungsgemäß werden wir oft abgelehnt. Wir werden gemieden, wir werden gehasst, boykottiert. Wir hatten mal eine Veranstaltung auf dem Gottesdienst, auf dem Kutter, ein Gottesdienst war dort und auf einmal ging das Mikrofon aus. Da hat da einer an Land den Stromstecker gezogen, der wollte uns nicht mehr hören. In Kiel, da haben die gesagt, hört auf mit eurem Gesang. Ich bin hinterher hin und habe gesagt, lass uns mal verhandeln. Singen wir zu laut? Singen wir zu lange? Nee, sagt er, ihr singt super. Das ist toll, wie ihr singt. Und eure Mädchen, die singen, die sind hübsch, hübscher als unsere Mädchen. Das ist alles prima, aber der Text gefällt uns nicht. Schade, sag ich, darüber, ausgerechnet darüber können wir nicht verhandeln, über den Text. Also wir werden auch boykottiert und gedisst. Wir stehen als Spinner da, machen uns zum Affen, werden ausgenutzt mit unserer christlichen Nächstenliebe, benachteiligt, verspottet, verachtet, unter den Tisch geredet, gehauen und so weiter alles. Kann passieren. Um das mal mit Hebräer 11, Vers 36 zu sagen, wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel und Bedrängnis und Misshandlung erlitten. Warum sollten wir uns diesen Gefahren aussetzen? Das ist doch wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also, ihr merkt schon, das ist nicht gerade eine Werbepredigt für Mission, ne? Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem auf den Missionskutter. Dann wird das Thema auch anders belegt werden. Als ich einmal über mein Leben nachdachte, je älter ich werde, desto öfter tue ich das und desto mehr habe ich das auch nötig, stellte ich fest, dass mir Gott viele Krisen nicht erspart hat. Ich musste da sogar an meinen ersten Liebeskummer denken, als ich 14 war. Da habe ich eine Woche nicht gegessen. Sowieso, als erstes vergeht mir der Appetit und dann vergeht mir der Schlaf. Ja, und dann habe ich noch zwei Ehekrisen gehabt, einen Motorradunfall, habe 60% auf meinem Schwerbehindertenausweis gekriegt, eine Gemeindekrise, eine Midlife-Crisis. Ja, oh, dumm auch. Da muss doch Gott doch wissen, dass Krisen, da kann man ganz schön scheitern. Wir sehen Haufen Ehen, die vor die Hunde gehen. Wir sehen viele, die mit irgendwie Süchten nicht fertig werden, die scheitern. Das ist ein ganz schön hohes Risiko, dass Gott uns diese Krisen nicht erspart. Gerade als Christen könnten wir das doch von ihm erwarten, dass er uns wenigstens ein paar Krisen erspart. Aber ich habe auch erlebt, dass man mit Jesus Krisen bestehen kann. Zum Beispiel in meiner ersten Ehekrise, da ist mir der Appetit schon lange vergangen und dann ist mir im weiteren Verlauf auch der Schlaf vergangen und ich bin so manche Nacht aufgestanden und in mein Wohnzimmer gegangen und habe mich dann hingekniet an mein Sofa und habe ich gebetet und geweint und eingeschlafen und wieder aufgewacht und wieder geweint und wieder gebetet und wieder eingeschlafen und irgendwann dann nach 4 Stunden aufgestanden, ins Bett gegangen und weitergeschlafen. Aber 4 Stunden beten habe ich vorher nicht, habe ich dann nie wieder hingekriegt, als mein Leben in Ordnung war. Es geht nicht, 4 Stunden beten. Entschuldigung, kann ich nicht, bin ich so fromm. Aber Gott findet das total cool. Der fährt da voll drauf ab, wenn wir an seinem Rockzipfel hängen, wenn wir lange Zeit mit ihm verbringen. Auch wenn wir dann einschlafen, da ist er geduldig. War bei seinen Jüngern ja auch. Der ist dann auch, und hat die geweckt, hat gesagt, komm, jetzt wacht mit mir noch ein Stündchen. Und sind wieder eingeschlafen, ist er wiedergekommen. Aber wenn wir wenn die Krisen uns zu Gott bringen, dann findet er das gut. Denn er möchte, dass wir einen starken Glauben haben und einen starken Charakter. Durch die Krisen ist meine Sozialkompetenz angestiegen und mein Charakter wurde veredelt. Und naja, Gott möchte, dass wir einen starken Glauben haben. Eigentlich möchte er nicht einen Haken dran machen, bekehrt, Haken, Schublade auf, rein, sondern er möchte uns helfen, dass wir am Ziel ankommen. Und manche sagen ja, wir brauchen keinen starken Glauben, sondern einen Glauben an einen starken Gott. Dennoch betet Jesus für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhöre. Das griechische Wort für Glauben heißt übrigens, auf Griechisch heißt das Pistis. Ich habe mal so eine Predigt über Senfkorn gehalten und deswegen habe ich mir das rausgesucht. Und das wird auch übersetzt mit Vertrauen. Das Vertrauen in Gott im Alltag, bei allen Dingen, in jeder Situation betrifft unser Sozialverhalten, unser Geld- und Versicherungsverhalten, unser Zeitmanagement, unser Prioritätenbewusstsein und vieles mehr. Aber das kann man nicht einfach so platt von der Kanzel runter predigen. Da muss man schon ganz differenziert hingucken, wie man das am besten hinkriegt im Alltag. Und es kann sich auch nur um Vorschläge handeln. Umsetzen muss ich das selber. Umsetzen müsst ihr das auch selber, wenn ihr meint, das ist eine Idee. Gott vertrauen, das will ich mal ausprobieren. Also Grund Nummer eins, warum braucht Gott mich? Wenn wir uns diesen Missionsgefahren, die im Hebräer auch stehen, aussetzen, dann begeben wir uns auf ein ganz gefährliches Gebiet. Da kann alles passieren. Da können wir ganz schön Blessuren davontragen. Aber da kann alles passieren und wir können auch Wunder erleben. Also ich bin sogar der Meinung, wenn wir mit Gott hinterm Ofen oder vor dem Fernseher sitzen und Wunder erleben, dann ist das ein echtes Wunder. Aber wenn wir für Gott rausgehen, dann erleben wir Wunder und das ist selbstverständlich. Und da habe ich auch Beispiele. Aber Ingolf, der hat mir nur 20 Minuten gegeben und weil ich die sowieso gnadenlos überziehen werde, müsst ihr mich, wenn ihr da Geschichten hören wollt oder die von der Elida, die kennen die Geschichten auch alle, ansprechen. Also das Missionsfeld oder wenn wir hingehen und zu Jünger machen, das ist genau der Krisenherd, wo der Herr uns haben will. Weil das bringt uns dann nämlich an seinen Rockzipfel. Da merken wir nämlich, dass wir auf einmal so groß mit Hut sind, dass wir das gar nicht unter Kontrolle haben, gar nicht im Griff haben. Dann nützt uns ein Martha, Diensteifer, gar nichts. Dann müssen wir erstmal zu dem Maria, Jesus zu Füßen sitzen Modus. Und das dürfen wir. Das findet Jesus total klasse. Der holt uns, der sagt doch nicht so, jetzt ist vorbei. Das merken wir dann schon selbst, wenn das vorbei ist. Maria sitzt ja jetzt auch nicht mehr Jesus zu Füßen. Irgendwann ist sie aufgestanden wieder. Und dann marschierte sie aber los. Aus einer ganz anderen Motivation. Da wurde sie nicht von Jesus geschoben, mach mal, du musst hier Befehl, sondern sie wurde gesogen von der Idee, wow, ich habe was damit zu tun. Ich bin Teil von Gottes großem Plan. Wenn wir diesen Missionsgedanken, diesen Missionsbefehl aus dieser Sicht sehen, dann brauchen wir auch keine Missionsopfer mehr. Weil es geht ja gar nicht um die Nichtchristen, die wir bekehren sollen. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr unsere Kerben in der Bibel zählen für jede Bekehrung, die wir gemacht haben, weil wir machen die ja gar nicht. Dann können wir ganz entspannt sein. Also ich kriege sowieso nur eine Provision dafür, dass ich es gesagt habe. Was daraus wird, dafür kriege ich nichts. Kann mir egal sein. Das sagt mein Vertreter, ne? Hauptsache, du besuchst viele Haushalte, die Verträge sind egal, deine Provision ist immer gleich. So stellt uns unser Herr ein. Von dem Gleichnis vom Weinberg wissen wir ja sowieso, dass er ein bisschen komisch ist mit der Bezahlung. Und die Bezahlung soll ja auch nicht unsere Motivation sein, rauszugehen. Aber die Bezahlung, die Art und Weise der Vergütung für das, was wir hier auf Erden tun, die darf uns entspannt machen. Ich darf mit einem Menschen über Jesus reden. Und ich darf ihm von der Freiheit erzählen, die da auf ihn wartet. Und die glorreiche Beziehung, die jetzt schon anfängt. Ja, und ich kann ihm noch ein bisschen die Ewigkeit ausmalen. Aber wenn er dann sagt, nö, ja, darf ich ihn lieb haben und darf sagen, alles klar, komm, wir trinken noch ein Käffchen. Magst du noch was vom Kuchen? Da ist noch Kuchen übergeblieben von mittags. Und dann darf ich ihn ziehen lassen in Freiheit. Und dann erlebt dieser Mensch, wow, der ist ja gar nicht verkniffen. Mir sind auch auf den Kutter Menschen begegnet, die haben gesagt, oh, ich bin kurz vor, der bekehrt sich gleich. Noch ein bisschen mehr Druck machen, noch ein bisschen mehr Angst machen. Los, ich muss mir noch mehr ins Zeug legen. Ich muss noch eine Schippe drauflegen. Ich muss es noch mehr erklären. Ach, ich erkläre es einfach nochmal und nochmal und nochmal. Da hat überhaupt keiner Bock drauf. Da erreichen wir das Gegenteil. Wir dürfen und wir müssen entspannt sein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Grund Nummer 2, warum Gott mich gebraucht. Jeder, der schon mal seinen Glauben bekannt hat, der hat Freude gehabt. Jeder, der Jesus schon mal verraten hat, aus irgendwelchen Gründen, der hat Traurigkeit. Also Jesus bekennen macht froh, Jesus verraten macht traurig. Was wollen wir? Traurig oder froh? Traurig oder froh? So rum. Ja. Also ich hatte das ja mal bei meinem Nachbarn, dem Peter Thiemann. Der hatte Gehirntumor. Und wir wussten alle, und er auch, der wird nicht mehr lange leben. Chemos haben auch nicht mehr geholfen. Der brauchte auch nicht mehr arbeiten. Er saß nur noch zu Hause. Und ich wollte ihn zu Christ einladen. Großartige Gelegenheit, ne? Ulrich Pazani, der hat alles, was man wissen muss zum Thema Glauben, das sagt er, und dann bekehren die Leute sich, kommen dann zum Lichtkreuz. Eigentlich ganz einfach. Rübergehen, einladen. Ja, habe ich mir vorgenommen. Und da habe ich gemerkt, oh, habe ich diese Woche gar nicht geschafft. Ich muss das auf meine To-Do-Liste schreiben. Ich habe immer To-Do-Liste für eine Woche. Und dann schreibe ich alles rauf und streiche dann ab. Ich streiche so gerne ab. Aber den Punkt, den musste ich noch ein, zweimal übertragen. Auf die nächste To-Do-Liste, weil ich es wieder nicht geschafft habe. Und dann hatte ich so eine innere Unruhe, habe gesagt, Martin, das ist ein Zeitfenster, das läuft bald ab. Ich hatte auch schon Zeitfenster, sind abgelaufen und ich habe versagt. Dann war ich traurig. Aber da war ich bei Peter Thiemann und bin hin, habe geklingelt. Der war Fußballfan, ich habe ihm eine Kickerbibel mitgebracht. Er hat sich gefreut, dass ich ihn besucht habe. Wir haben über seine Krankheit geredet natürlich. Und wir haben über Frieden mit Gott geredet. Und ich habe ihn noch eingeladen zu Ulrich Pazani. Und als ich dann wieder diese 20 Meter zu meiner Haustür ging, wow, mein Herz, das war so ein Druck drauf, so ein freudiger, das war klasse. Ich habe mich gefreut, ich habe gewartet darauf, dass Reinhold von der Schule kam. Und damit ich das endlich sagen konnte, Reinhold, ich war bei Peter. Nicht, weil ich das von meiner To-Do-Liste streichen konnte und von den anderen dreien. Nein, weil ich eine Freude in meinem Herzen habe, weil ich eine Begeisterung hatte, dass ich ihm das endlich gesagt habe. Ja und, ist er zu Ulrich, kommt er nach Prochrist? Nee. Hat er sich bekehrt? Nee, weiß ich nicht. Nicht bei mir. Aber ich habe es gesagt. Ich habe mit ihm über den Frieden geredet. Ich habe ihm das Angebot machen können. Und ich bin als freundschaftlicher Nachbar, habe ich das Haus wieder verlassen. Das ist auch immer wichtig. Ja. Die Freude, da gibt es ja so einen frommen Fachbegriff. Erstlingsliebe. So, wer sich mit fromm Kananäisch auskennt, der kennt den Begriff. Das ist die Begeisterung, die man hat, wenn man sich gerade frisch bekehrt hat. Ne? Da muss man die Brüder und Schwestern erstmal ein bisschen bremsen, weil die wollen auf einmal alles Mögliche, krumme Ideen. Und die sind ganz euphorisch. Das ist die Erstlingsliebe. Tut ja gut, aber die verblasst leider im Alltag wieder. Aber es muss nicht sein. Wenn wir unseren Glauben bekennen, wenn wir zu Jüngern machen, wenn wir uns Mühe geben mit Beziehungsarbeit, dann bleibt diese Liebe zu Jesus und die Begeisterung für den Glauben erhalten. Ich hatte damals immer Schiss von Jesus weitersagen. In der Schulzeit noch, in den letzten Klassen. Und ich bin ein christliches Elternhaus. Ich wusste auch, wer Jesus nicht bekennt vor den Menschen, den bekennt er leider auch nicht. Ja, und dann hatte ich eine gute Idee. Ich hatte so einen Aktenkoffer und da habe ich dann so einen roten Aufkleber draufgeklebt. Gott kennen ist Leben von Gerd Tolstoi. Blaue Schrift, roter Kreis. Und den habe ich auf meine Tasche gepackt. Und immer wenn ich die Tasche in der Schule hatte, dann habe ich den mal so am Bein getragen. Und auch an meinem Tisch in der Schule habe ich die so hingestellt, dass der Aufkleber dann da zum Fußbein war. Aber wenn die nach Hause kam, habe ich die Tasche genommen und richtig rum hingestellt, damit alle sehen, Martin bekennt Jesus. Ja, schlechter Trick. Aber ich dachte, das war ein guter Trick. Aber dann hatten meine Eltern auch immer irgendwelche Christen und Missionare da und dann konnte ich auch Mama auf die Tränendrüse drücken, dass es ja heutzutage so schwer ist, Jesus zu bekennen und da viele Gefahren und ist ja nicht so einfach heute in der Schule. Und da irgendeiner, der Thomas Behnke vom Tebus, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, ich weiß überhaupt nicht mehr, was er macht, aber der hat mir gesagt, Martin, das ist ja wirklich ein ernstes Problem. Ich habe eine Idee. Du hängst deinen Glauben an den Nagel, sagst Jesus ab, gehst in die Welt, saufen, rauchen, huren, bisschen Drogen kaufen und so. Ja, und vielleicht nimmst du auch ein paar Drogen selber. Und dann kannst du genau den Vergleich, das Leben mit Jesus und das Leben in der Welt. Und dann guckst du mal, was dir besser gefällt. Wenn vielleicht gibt Jesus dir noch eine Chance und kannst wieder umdrehen. Dann hast du das Problem nicht mehr mit Jesus bekennen. Ja, und tatsächlich wissen wir, dass die meisten Menschen einen hohen Preis für ihren Glauben bezahlen. Open Doors Magazin. Da kann man vieles darüber lesen, was für einen Preis für den Glauben bezahlt wird. Jetzt seid ihr vielleicht enttäuscht, ihr, die ja so tiefer in Gottes Wort einsteigt. Aber ich habe meine Zeit schon hoffnungslos überschritten. Und das, was dieser Text an sich noch birgt, naja, wenn euch das interessiert, was es da noch für eine Probleme gibt und was Jesus darauf für Antworten hat, dann müssen wir das beim Kirchenkaffee abhandeln. Ich möchte noch mal kurz das Fazit machen. Missionsbefehl ist da zur Stärkung meines Glaubens. Nicht für die Missionsopfer, das kriegt Gott viel besser hin. Missionsbefehl ist zur Stärkung und Erhalt meiner Glaubensfreude. Nicht, damit ich hier eine Statistik habe, die ich hier meinem Pastor zeigen kann oder irgendwelchen Glaubensgeschwistern, was ich für ein toller Typ bin. Und ich wünsche uns, dass wir die Entspanntheit haben. Die Freiheit, die wir predigen, dass wir die Freiheit auch leben. Die Eltern wissen, dass die Kinder niemals das tun, was die Eltern sagen. Die tun das, was die Eltern leben. Und so ist das auch mit den Nichtchristen. Der Mensch lernt am Modell. Und deswegen dürfen wir rausgehen und Jesus verkündigen und sein Reich bauen. Und wenn es unbedingt sein muss, auch mit Worten. Amen.